SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Sponsor vorstellen. Vielleicht geht es euch dieser Tage auch so. Es wird sehr viel über die Texterstellung via künstlicher Intelligenz gesprochen. Bei all dieser Diskussion sollte man ein paar Sachen niemals vergessen. Verwendet KI-Texte niemals 1:1. Hinter ChatGPT und Co. steht ein Sprachmodell, was nach Wahrscheinlichkeiten die Wörter aneinander reiht. Das bedeutet, dass die Sätze durchaus plausibel klingen, aber inhaltlich sehr häufig nicht hundertprozentig korrekt sind. Ich spreche immer gerne von der 80-20-Formel. 80% mögen richtig sein, aber wenn die 20% falsch sind, dann ist das nicht der Anspruch, den man haben sollte, der Zielgruppe nicht 100% richtige Inhalte zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtig, auch der Kern deiner Text- und Content-Arbeit bleibt erhalten. Das heißt, die Keyword-Recherche bleibt, die Such-Intent-Analyse, also nochmal die Keywords zu verifizieren, was ist denn die Absicht, die der Nutzer scheinbar hat. Da hat Google ja entsprechende Daten und ihr könnt anhand der SERP sehr schön analysieren, welcher Such-Intent vorzugsweise vorhanden ist und entsprechend dann auch euren Text daraufhin aufbauen könnt. Auch andere Analysen, die im Rahmen des gezielten Sichtbarkeitsaufbaus wichtig sind und Relevanzsignale an Google übermitteln, kann euch keine KI dieser Welt abnehmen. Also macht nicht den Fehler, euch ausschließlich auf diese Texte zu stürzen, sondern seht KI-Funktionen als Werkzeug. Und genau das macht auch unser Sponsor PageRangers mit seiner Content Suite. Die Content Suite ist ein Tool, mit dem ihr euren gesamten Texterstellungsprozess nahezu abbilden könnt. Von der Keyword-Recherche, Such-Intent-Prüfung, aber auch den SERP-Analyse bis hin zum Monitoring, also auch zur Erfolgsmessung, ist alles damit abbildbar. Neu ist, dass die KI-Funktionen in die Content Suite integriert wurden und ihr im Editor entsprechend auf diese Funktionen zurückgreifen könnt. Ob ihr euch den Anfangstext mal formulieren lasst, etwas umformulieren lasst, Fragen beantworten lasst oder aber die ein oder andere Headline einfach mal euch für die Inspiration erstellen lasst. Wichtig ist, mit Hilfe dieser Funktionalitäten könnt ihr euren Texterstellungsprozess weiter abkürzen. Ihr könnt noch kreativer werden, noch breiter, was die Themen anbelangt werden. Aber ganz wichtig ist, nutzt es niemals 1:1. Seht es als Unterstützung und dann werdet ihr den gezielten Sichtbarkeitsaufbau auch schaffen. Lust euch mal das Tool anzuschauen, völlig kostenfrei und unverbindlich, dann schaut einfach unter digitales-unternehmertum.de/content, dann könnt ihr euch kostenlos registrieren, ihr bekommt sogar ein Onboarding und gezeigt, wie man das Ganze sehr schön nutzen kann, um iterativ seinen Text damit insgesamt erstellen zu können. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast, viel Spaß. Stefan Vorwerk ist mein heutiger Gast. Er ist Head of SEO bei About You. Ich glaube, About You muss ich nicht mehr vorstellen. Einer der größten Online-Shops im Fashion-Bereich. Und Stefan weiß also wie kein anderer, wie SEO auch im E-Commerce funktioniert. Und heute wollen wir genau darüber sprechen. Zwar nicht, wie About You SEO macht, vielleicht kommt da das eine oder andere auch bei rum, aber wie man als kleiner Online-Shop Chancen nutzen kann, beziehungsweise wollen wir der Fragestellung nachgehen, ob es überhaupt noch lohnenswert ist, wenn ich als kleiner Online-Händler aktiv bin, in SEO zu investieren. Eine spannende Frage. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, Stefan, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz selbst nochmal vor, wer bist du ganz genau und was machst du bei About You alles?
Hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Stefan, bin knapp 11 Jahre im SEO, 10 Jahre auf Agentur- und Beratungsseite und ebenso lange fast in Hamburg ansässig. Bin Niedersachse, SV Werder Bremen-Fan und ansonsten verantworte ich ein relativ großes Team aus sehr vielen SEO-Expertinnen bei About You. Wir sind ja sehr international unterwegs. Ich glaube, 28 Shops in ganz Europa. Sehr Native Language avers sozusagen. Also ich habe ein sehr internationales Team und komme quasi aus einer Woche, wo ich fast nur Englisch gesprochen habe und darf heute dann einen deutschen Podcast aufnehmen. Also verzeiht mir, falls ich ein paar englische Begriffe einflechte.
Sehr cool. Wie groß ist euer Team insgesamt aktuell?
Lass mich ganz kurz einmal nachdenken. Das fluktuiert, weil wir auch natürlich Werkstudentinnen einsetzen. Oder was heißt natürlich? Wir setzen auch Werkstudenten ein. Ich glaube, wir sind aktuell 13. Plus mir.
Okay. Ja. Jetzt haben wir ein Thema uns überlegt. E-Commerce, ich glaube, es wird insgesamt, ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es immer schwieriger wird, sich als Online-Händler zu differenzieren und Produktpalette ist gleich, nur die, die vielleicht eigene Produkte noch herstellen, also in eigenen Produkte agieren, haben vielleicht eine Möglichkeit, sich zu differenzieren. Dann haben sie aber andere Herausforderungen, um Sichtbarkeit aufzubauen. Die großen E-Commerce-Player, glaube ich, kann man sagen, werden immer sichtbarer. Das heißt, für kleine Online-Shops wird es immer schwerer, Sichtbarkeit aufzubauen. Ist das eine These, die du unterstützen würdest?
Ja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher, ne? Also ich glaube, gerade in den letzten Jahren, jetzt shiftet das so ein bisschen, aber wenn man auf der großen strategischen Metaebene das mal betrachtet, dann haben alle großen Online-Shops von Otto.de über Amazon sowieso, aber auch ein Zalando zum Beispiel, den Ansatz, ja Marktplatz zu werden. Das bedeutet auch, dass die Produktpalette oder das Inventar breiter wird und dem folgt dann auch das Keyword-Set, dass man damit angreifen kann, sage ich jetzt mal so, also auch breiter wird. Und das merken, glaube ich, dann auch die mittelgroßen Online-Händler, so würde ich es mal beschreiben, dass quasi auch da dann Wettbewerb stattfindet, der vielleicht vor einigen Jahren noch nicht stattgefunden hat, mit Plattformen, die vor einigen Jahren dafür noch gar kein Inventar hatten. Das ist so ein bisschen die Grundthese, ja, die ich auch habe.
Was bedeutet das jetzt für einen, ich sag mal, einen mittelgroßen Online-Shop? Du hast gerade schon so ein bisschen mal skizziert. Welche Art von Online-Shop hat denn eine Chance noch, wenn man das mal umkehrt, überhaupt noch Sichtbarkeit aufzubauen? Muss ich in der totalen Nische sein, mich als in Anführungszeichen Experte in meinem Bereich positionieren? Weil wir sprechen auch gleich noch über das Thema Marke, Branding und natürlich müssen wir auch über die neue Google-Suche sprechen. Was würdest du sagen?
Die Frage war, wer überhaupt noch eine Chance hat, ja, oder wie?
Also muss ich in Nischen, also eher nur Nischenanbieter, es gibt ja mittelgroße Shops, die auch ein breites Produktspektrum haben. Also habe ich da, ist das irgendwie aus deiner Sicht, ich sage jetzt mal, thematisch bedingt, ob ich in der Nische bin, ob ich eher breit aufgestellt bin von meinem Produktportfolio, ob ich eher eine Chance habe, organisch zu ranken oder nicht? Das war so die Frage.
Also ich glaube, wenn man in Abgrenzung zu den wirklich ganz großen Online-Shops, die es da draußen gibt, über die wir gerade gesprochen haben, sich das betrachtet, dann haben die ja zunächst einen unfairen Ranking-Vorteil, weil sie eben Marke sind. Die machen Werbung in Massenmedien. Die Bekanntheit führt dazu, dass denen mehr Vertrauen entgegengebracht wird und sie positionieren sich für Produkte oder ganze Segmente. Also wenn man an Nike denkt, die dominieren den Sneaker-Markt exorbitant. Und das ist ein unfairer Vorteil gegenüber einem Händler. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, für was bin ich denn womöglich am relevantesten sozusagen? Und das ist ja eher eine strategische Frage, die dann im SEO-Kanal und anderen digitalen Marketingkanälen ja exekutiert werden muss. Also ich muss mal einen Schritt zurückgehen sozusagen und mir klar werden, wo glaube ich, bin ich konkurrenzfähig im Vergleich zu den großen Online-Shops, die es da draußen gibt. Und dann wird es mir einfacher fallen, dafür auch einen Ansatzpunkt für SEO zu finden. Und ich bin schon der Überzeugung, und es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass man selbst als jetzt unbekannter Shop in einem Themengebiet in 2 bis 5 Jahren Bekanntheit aufbauen kann, auch über den SEO-Kanal.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch so mal einen Schritt zurück. Und zwar werden wir oft immer mit der Frage konfrontiert, wie wichtig ist das Shop-System bei diesen ganzen Überlegungen? Auch strategisch jetzt mal außen vor, was Inhalte angeht. Kann ich mit jedem Shop-System heutzutage Sichtbarkeit aufbauen, es gegen die Großen annehmen? Oder gibt es da auch noch Unterschiede? Hast du da einen Überblick oder einen Tipp?
grundsätzlich kann man jedes Shop-System oder jedes System zumindest aus der SEO-Sicht oder ja aus der SEO-Sicht anpassen. Man muss halt das Wissen im Unternehmen haben, das zu tun, also auf Entwicklungsseite sozusagen. Und dann kann das mal mehr und mal weniger herausfordernd sein. Ich glaube, es gibt einige sehr große Shopify-Shops zum Beispiel, die ja irgendwie auf und Gymshark fällt mir da ein. Ich glaube, es ist eine UK-Marke für das Thema Fitness, Bekleidung. Die sind irgendwann, glaube ich, mal geswitcht und wieder zurück auf Shopify und machen irgendwie mehrere hundert Millionen Umsatz nur mit diesem Produktsegment auf einem Shopify-System. Das zeigt ja eigentlich ganz schön, dass das Shop-System keine so große Rolle spielt. Natürlich irgendwie in der Exekutierung der Empfehlungen, die man aus einer SEO-Sicht hat, kann das ein oder andere Shop-System das ein oder andere Thema besser oder schlechter. Ja.
Wie gehen denn oder wie sollten jetzt kleinere Online-Shops vorgehen? Also was ist so deine Herangehensweise? Was wären deine Tipps? Ich sag jetzt mal so, die Schwächen aufzudecken, die Großen vielleicht haben, da so reinzugrätschen. Wie würdest du es machen?
Ja, also aus den Stärken der großen Shops sozusagen gehen auch, ja nicht Schwächen, aber andere Fokussierung hervor. Ich habe es mal so genannt, dass wenn man sich überlegt, ein Amazon, die werden halt nicht für eine Kategorie ganz stark in den Content-Marketing-Bereich gehen, weil das für die kein Hebel ist, um Wachstum zu generieren in einem, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Umsatz die machen. Aber wenn man sich überlegt, so Detailarbeiten werden strategisch depriorisiert. Das heißt, das ist gleichzeitig eine Chance, als kleiner Online-Shop sondern vertikal zu wachsen. Das heißt, das, was ich habe, besser zu machen als die Konkurrenz. Also gerade im Content-Bereich kann man da sehr viel rausholen. Da bin ich von überzeugt. Sei es transaktionaler Content auf einer Kategorie-Seitenebene oder eben in einem Editorial-Bereich, also Magazin, beratende Inhalte anbieten rund um das eigene Produktsortiment. Und ein Beispiel ist das Thema SERP-Features, also Featured Snippets, die es jetzt ja noch gibt. Wer weiß, wie lange das noch aktuell ist, der Tipp. Aber sich mal anzuschauen für das eigene Themengebiet, für das man Inventar hat, welche Featured Snippets gibt's denn da, die ich vielleicht angreifen kann? Also in den SERPs die Überholspur zu nutzen, um gar nicht ein organisches 1, sondern ein organisches Platz-0-Ranking zu haben, weil aus meiner Erfahrung heraus die Klickraten in dem Bereich sehr hoch sind. Und da gibt es einige Beispiele im Markt, die das sehr effizient machen.
Jetzt hast du mit den Featured Snippets ein Thema genannt. Dann sind wir sicherlich auch bei dem Thema strukturierte Daten insgesamt. Ich glaube, es gibt auch viele kleinere Shops, erleben wir auch immer mal wieder, die da gar nicht so den Fokus drauf legen. Jetzt hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Bild da drauf. Wie siehst du das Thema?
Es ist interessant, dass du das fragst. Es ist eins von vielen Roadmap-Themen, die man so hat durch das Jahr. Ich habe einen ganz interessanten SMX-Vortrag vom Johann von Hülsen gehört zum Thema strukturierte Daten. Das ging ja im Publisher-Bereich los, aber er hat ganz schön einen Case skizziert, in dem man quasi über die Standards für solche Art von Seiten gegangen ist und wirklich sehr tief in die in das Strukturieren der Inhalte und Auszeichnen gegenüber der Suchmaschine gegangen ist. Da hat es halt nicht beim Autor Namen gestoppt, sondern was hat er als Ausbildung und wo findet man Beweise dafür, dass er diese Ausbildung hat, aufgehört, also noch 2, 3 Ebenen tiefer. Und das ist interessant, weil es ja gleichzeitig vielleicht auch eine Möglichkeit ist, gerade auf so Listing-Seiten, das ist eine Überlegung, zu sagen, okay, ich habe vielleicht keinen Text, aber ich weise gegenüber der Suchmaschine aus, für welches Thema diese Listing-Kategorie-Seite relevant ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man mitdenken sollte. Genau.
Ja, absolut. Ich antworte eigentlich immer, also wir haben oft, was heißt oft, oder auch generell habe ich die Diskussion immer mal wieder, dass es heißt, ja, wir haben sowieso gar keine Chance gegen die Großen. Und du hast eben, glaube ich, ein Stichwort gesagt, ist das Thema Relevanz für die Großen. Das sind Produktsegmente sein, die vielleicht für die Großen zu klein sind, wo auch ein Amazon und Co. gar kein Bestreben hat, ich sage jetzt mal, sich mit allem, was vorhanden ist, sich als Experte für ein Thema zu positionieren, entsprechende Inhalte aufzubauen, so Content, kommen wir gleich noch drauf, ist hier ein ganz treibendes Element sicherlich. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, auch da hast du es gesagt, die SERPs mal zu analysieren, was gibt es da für Featured Snippets in meinem Segment, wo ich stark bin, und kann ich mir aus diesen Analysen entsprechend eine Strategie aufbauen, wie ich es wirklich auch schaffen kann, die Großen zu schlagen. Und oftmals geben in Anführungszeichen die Kleinen auch sehr schnell auf, weil ihnen natürlich auch Ressourcen, vielleicht sogar ein bisschen Know-how fehlt. Hast du da eine Entwicklung gesehen? Du sprichst ja auch mit vielen Online-Händlern. Ist das ein Thema, dass es an der fehlenden Strategie hapert? Oder was sind die Gründe, warum viele Kleine es dennoch nicht schaffen, die Sichtbarkeit aufzubauen, die sie sich vielleicht einfach vorstellen, aufgeben, andere Kanäle bespielen und resignieren, was auch immer?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, und da unterscheiden sich weder große noch kleine Shops in dem Bereich, ist es, dass wir aus einer SEO-Sicht, aus unserer Kanalsicht ja beweisen müssen, dass unser Schaffen überhaupt einen Effekt hat. Und dieser Effekt tritt halt immer nachrangig ein, 6 bis 12 Monate, ganz pauschal gesagt, keine Ahnung. Man startet etwas und kriegt halt nicht sofort den Payout aus dieser Initiative. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Was es auch schwieriger macht, das zu vertesten und auf Basis dieser Resultate dann vielleicht gewisse Initiativen auch zu skalieren, das verstehe ich schon. Ich glaube auch, und das, was ich da draußen im Markt sehe, ich habe ja auch einen eigenen, das hatte ich vorher nicht gesagt in der Vorstellung, Sichtbarkeitsindex für die größten Online-Shops in Deutschland, den DESI 250, also die 250 sichtbarsten Online-Shops. Und selbst da, wenn man da mal durchgeht und ins Detail guckt, sind es oftmals die Basics, die noch nicht umgesetzt wurden. Da hapert es manchmal an der internen Sicht, dass das sinnvoll ist, aber es ist natürlich auch eine Wissensfrage. Ich glaube, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo die Nachfrage nach Expertinnen in unserem Bereich so hoch war wie jetzt, merke ich auch selber im Recruiting. Also es ist extremer Bedarf im Markt da. Und gleichzeitig sind nicht alle gleich gut ausgebildet, so würde ich es mal beschreiben. Und vielleicht ist das so ein Potpourri an Herausforderungen, denen sich natürlich vor allen Dingen dann auch Businesses oder Unternehmen mit geringeren Ressourcen und Kapazitäten, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen oder diese Herausforderung sehen sozusagen, genau.
Ja, jetzt hast du eben, ich würde gerne mal auf die Featured Snippets zurück. Warum sind die aus deiner Sicht so wichtig? Also viele sagen ja auch, ja, man büßt Reichweite ein, aber dafür ist sie qualitativer. Wie ist so deine Erfahrung, was das Thema angeht? Und es gibt ja die, ich hätte bald gesagt, die Featured Snippet Weltmeister, die zu allen möglichen Keywords irgendwo im Featured Snippet sind, aber auch da gilt es ja, Differenzierung vorzunehmen, gerade was die Qualität angeht. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen in deine Gedankenwelt mitnehmen.
Naja, Featured bedeutet ja sowieso schon per se, dass das in irgendeiner Art und Weise herausgehoben ist und was Besonderes ist. Das heißt, in so einer SERP bekommt das auch durch die NutzerInnen nachweislich viel mehr Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit ist mir als SEO gar nicht so viel wert. Ich möchte natürlich, dass dieses Ergebnis eigentlich geklickt wird, damit ich am Ende davon profitiere, dass NutzerInnen zu meiner Webseite in meinen Online-Shop finden. Und das ist da eben signifikant und überdurchschnittlich der Fall. Also die Klickraten im Durchschnitt sind da signifikant höher als auf einer organischen Position 1. Und gerade im informationalen Keyword-Raum, also wenn NutzerInnen zu meinen Produkten oder meiner Themenwelt Probleme gelöst haben möchten, sind die Klickraten generell im Vergleich zum transaktionalen Begriffen nochmal höher. Liegt halt einfach daran, dass da jetzt nicht so viel Ad-Einbindungen stattfinden zum Beispiel oder noch nicht ganz so viele neue SERP-Integrationen stattfinden, die mir Klickrate kosten, gerade im transaktionalen Raum. Genau. Deswegen ist es eine Taktik, da aktiv zu sein. Ja, also ich habe es mir für einen Vortrag auch mal angeguckt, wer das besonders effizient macht. Da stechen zwei Handyshops heraus, die das sehr gut machen. Und die greifen das in ihrem Magazinteil ganz, ganz gut auf. Also wenn man sich vorstellt, in dem Fall war es das Thema Migration von einem Handy-Betriebssystem zum anderen, also von Android zu iOS. Ich glaube, wir alle haben das Thema schon mal durch. Da gibt es dann hier und da schon mal Probleme. Und diese Probleme möchte man als Nutzerin dann auch gelöst bekommen und sucht eben nach Lösungsalternativen für diese Herausforderung. Ja, und ich muss gerade mal gucken. Genau. Das haben die Kolleginnen und Kollegen vom, was war es? Ich muss den Shop gerade einmal suchen. Von sparhandy.de oder deinhandy.de sehr gut gelöst. Da gibt es quasi für jeden Kontext dieses Themas einen Abschnitt innerhalb dieses Artikels. Natürlich mit Zwischenüberschriften, mit unterschiedlichen Inhalten zu unterschiedlichen Herausforderungen während dieses Prozesses. Also zum Beispiel ganz klassisch einmal die Frage, führe mich hier komplett durch den Prozess durch, also von A bis Z, wo fange ich an, wenn ich mein Android zu iOS umziehen will und alle Kontakte und Fotos dabei haben möchte. Aber auch sowas wie Probleme zu antizipieren, da gibt es dann eine Zwischenüberschrift zum Beispiel zu mögliche Probleme beim Wechsel von Android zu iOS. Da kann ich mich dann damit identifizieren, wenn ich es mal versucht habe und gar nicht weitergekommen bin, ich habe jetzt Probleme, dann muss ich da wohl einspringen. Und das haben die sehr strukturiert aufgearbeitet, nutzen zum Beispiel auch strukturierte Daten, um diese Artikel sehr detailliert auszuzeichnen. Und das findet alles im Magazin statt. Und ja, da jeder Artikel macht da im Durchschnitt 5 Featured Snippets. 20. Also Sparhandy schafft es, pro URL 20 Featured Snippets zu provozieren. Und das kann kein Zufall mehr sein. Das ist meiner Meinung nach Taktik innerhalb einer übergeordneten SEO-Strategie. Und das kann man sich gerne mal angucken. Sparhandy.de oder deinhandy.de.
Ja. Ja. Auf jeden Fall ein super Tipp. Da bist du besser im Thema als ich, aber ich glaube, was ich für mich mitgenommen habe, auch aus Gesprächen zuvor, der Kollege von DM war auch hier bei mir im Podcast und ich fand es einfach sehr gut, wie sich auch so ein bisschen die Struktur verändert hat. Ne? Ich habe eben von Kategorie- und Produktseiten gesprochen. Und es ist, ich weiß nicht, ob ihr das genauso macht, aber die Kombination aus transaktionalen und informationellen Inhalten zu kombinieren, also nicht nur in der Kategorieseite reine Produkte anzubieten beispielsweise, sondern das auch zu kombinieren, weil nicht nur die SERPs diverser sind und manchmal auch Google nicht weiß, ist es eher informationell oder wie auch immer der Search Intent ist, ist das auch eine Strategie, wo du sagst, das kann durchaus sinnvoll sein, auch helfen dabei, auch hier nochmal mehr in die Sichtbarkeit zu kommen?
Also die Verknüpfung aus beiden Themenwelten sollte eigentlich obsolet sein. Wenn ich die Chance habe, sowohl informationelle Inhalte zu haben in meinem Online-Shop als auch transaktionale kaufratgebende Inhalte, das miteinander zu verknüpfen, sollte sowieso der Fall sein. Also durch das Mindeste ist ja eine interne Verlinkung darauf aufzubauen. Was man immer wieder sieht, sind in Kacheln sozusagen die Ratgeber darzustellen, die man zu der jeweiligen Produktkategorie hat, wäre ein Weg, das vielleicht auch so ein bisschen zu verknüpfen. Ein anderer Weg ist natürlich aus den ratgebenden Inhalten die Kategorieseiten zu verlinken. Das ist auch aus einer SEO-technischen Sicht absolut sinnvoll, wenn wir so über Themenhub sprechen sozusagen, also dass man ganzheitlich das Thema in allen Ausprägungen innerhalb des Online-Shops abdecken möchte und diese Verbindung aus den einzelnen Teilstücken dieses großen Themas dann auch darstellen will gegenüber einer Suchmaschine, die miteinander zu verlinken und zu kombinieren. Also sehe ich auf jeden Fall als einen Weg an, da erfolgreich SEO zu betreiben, ja.
Jetzt hatten wir ja eben gesagt, dass es eigentlich sinnvoll ist, ich sag mal so, der Shop, der Experte, ich glaube, Thomann ist ein gutes Beispiel, ist zwar jetzt kein kleiner Shop, aber wie man es geschafft hat, sich von Amazon und Co. wirklich zu etablieren und mit gezielten Inhalten Sichtbarkeit aufzubauen. Und wir sprechen ja immer sehr gerne davon, dass man möglichst die gesamte Journey eines Kunden abbildet, auch mit Informationen, weil in unterschiedlichen Phasen sucht er bei Google, informiert sich, vergleicht und. Wie wichtig ist das auch als kleiner Shop umzusetzen? Ich predige ja immer in Anführungszeichen, wenn du dich differenzieren willst, dann musst du nicht nur in Themenhubs denken, die für dich relevant sind, die Umsatztreiber sind, sondern den Kunden noch viel besser verstehen und auf die Wünsche des Kunden beziehungsweise die Bedürfnisse einzugehen. Wie wichtig ist dieses Thema, den Kunden noch besser zu verstehen, an der Customer Journey entlang Inhalte zu produzieren, wo ich ja als Online-Shop auch den Vorteil habe, den ich als Magazinseite vielleicht nicht habe, auch irgendwann mal in diesen transaktionalen Bereich zu kommen. Wie wichtig ist diese Strategie auch wirklich ganzheitlich zu denken und umzusetzen?
Ja, kommt jetzt auf die Definition von Ganzheitlichkeit an. Ne? Also wenn es um Service-Themen geht, After-Sales-Themen, Kundensupport etc., das ist ja nicht mehr direkt SEO. Ich glaube, das hängt dann beides auf der gleichen Ebene unterhalb einer Unternehmensstrategie, so würde ich es mal beschreiben. Und beide Bereiche müssen das bestmöglich für sich selber dann exekutieren. Was wir aus dem SEO heraus dann machen können, ist nämlich das, was du beschrieben hast, ja, möglichst präsent in allen Phasen der Customer Journey zu sein. Nicht nur, weil es Traffic bringt, hoffentlich, sondern auch, weil es auf den Customer Lifetime Value hinten raus dann positiv einzahlen kann, wenn man das in der Art und Weise macht. Genau. Und als kleiner Shop bleibt dir tatsächlich auch ein bisschen was im transaktionalen Bereich, aber wahrscheinlich viel mehr im informationellen Bereich. Bleibt dir eigentlich nicht viel anderes übrig, als dort zu wachsen, weil natürlich klein bedeutet reduziertes Inventar, nur eine bestimmte Anzahl an transaktionalen, also ein relativ kleines Keyword-Set, das du bedienen kannst im transaktionalen Raum. Wenn du das dann einmal hast, sozusagen, kannst du daran arbeiten, das besser zu machen. Wenn du wachsen willst, kannst du dann nur noch im informationellen Bereich wachsen. Und wenn es dafür eine übergeordnete Unternehmensstrategie gibt, was man damit erreichen will, umso besser. Dann kann man sich nämlich auch in den jeweiligen Kanälen viel besser orientieren und darauf einzahlen. Und darum geht's langfristig.
Das heißt also, dein Tipp auf jeden Fall: investiert als kleiner Online-Händler in die richtigen Inhalte. Jetzt haben wir ein gutes Beispiel, weiß nicht, wie ihr es macht, kannst du gleich auch hier mal berichten. Ich weiß, dass Thomann beispielsweise, ich glaube, über 30 Content-Portale betreibt. Und ich habe sie mir mal raussuchen lassen von unserer Azubine, weil ich das total spannend fand. Ich habe es im Podcast gehört, dass sie genau über diese Portale es geschafft haben, auch ja in die Sichtbarkeit zu kommen, das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man kann nicht skalieren über das Keyword-Set vielleicht, beziehungsweise über die Produkte, weil man sie hat, das ist begrenzt. Aber wenn ich die umliegenden Themen dann aufgreife, die dann relevant sind, ne, Thema Customer Journey und auch letztendlich den Bedarf meiner Zielgruppe genau verstehe, dann ist das ein skalierbares Werkzeug, was natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert, ist uns auch allen hoffentlich klar. Aber ich glaube, das ist so dann der Hebel, wo ein kleiner Online-Shop sich signifikant auch differenzieren kann, weil wir es eben auch schon gesagt haben, weil ein Amazon und Co. kein Interesse hat, den Content in dem Umfang zu produzieren, für das in Anführungszeichen verhältnismäßig an geringem Umsatz, der dadurch generiert wird. Würdest du das so auf den Punkt gebracht sagen, investiert in Inhalte?
Ja, ich glaube.
Oder ist das zu platt?
Also das Thema an sich ist natürlich, und vielleicht werden viele jetzt mit den Augen rollen, aber das Thema an sich ist ja schon so alt wie, weiß ich nicht, also so alt wie SEO vielleicht. Es hat halt immer mehr Gewicht bekommen. Und ja, ohne Inhalte wird es für kleinere Shops nicht funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Also eine Content-Strategie sollte wahrscheinlich Bestandteil auch der SEO-Strategie sein, genau. Und vor allem, also man muss ja auch nicht zu den Sternen schießen und vielleicht dann, keine Ahnung, wenn ich Lebensmittel verkaufe, direkt für das Spiegelei-Rezept ranken. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie, man sollte sich überlegen, was ist der letzte Schritt, bevor unsere Zielgruppe sich entscheidet, das Produkt zu kaufen, das ich anbiete. Also welches Problem löst es, welches Desire, also welche Wunsch erfüllt sich damit, etc. Und diese Wünsche, Probleme, Herausforderungen drücken Menschen halt in der Suche in Queries aus, in Keywords letztendlich. Und ein Schritt davor schon präsent zu sein, würde wahrscheinlich dazu führen, dass wir für die jeweilige Produktgruppe, die dafür relevant ist, schon Umsatz treiben. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir es nicht machen, machen es Affiliates.
Noch. Vielleicht wird sich das ja mit der neuen Suche vielleicht auch ein bisschen nochmal verschieben und verändern. Ne? Das ist ja nicht unbedingt sicher. Aber das ist ein Zukunftsthema. Ich glaube, das werden wir sehen. Noch sind wir ja nicht so weit von der neuen Google-Suche oder haben nicht das Vergnügen, wie auch immer, sie nutzen und testen zu können. Das ist erst in englischsprachigen vorenthalten. Aber es gibt natürlich jetzt so erste Thesen, die man da schon mal hört, auch von namhaften SEOs, internationalen SEOs. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, was auch viel zu selten gemacht wird, zumindest bei vielen kleineren Shops sehe ich das nicht, diese geschickte Kombination von informationellen Inhalten in Kategorieseiten beispielsweise, ne? Geschickt Tipps zu geben für ein Produkt, was ich auch dort auf der Kategorieseite erwerben kann, mir kaufen kann, und das zu kombinieren, das ist so viel wert oder kann so viel wert sein, auch sowas mal zu testen, neben der Strategie, da eigene Portale zu haben. Was bist du oder welcher Verfechter bist du, eher zu sagen, ich baue mir innerhalb meines Ökosystems ein Magazin auf, oder bist du eher derjenige, der sagt, es macht eher Sinn, das vielleicht sogar über Content-Portale zu machen, hat natürlich immer was so ein bisschen auch mit Ressourcen zu tun, keine Frage, aber was sind so deine Erfahrungen, Herangehensweise, wo du sagst, wenn ich jetzt kleiner Shop wäre, würdest du schauen, dass du irgendeine gute generische Domain vielleicht noch kriegst, oder würdest du das alles im eigenen Shop-Umfeld quasi ansiedeln?
Nee, ich wäre schon Fan davon, das innerhalb des Shops abzuhandeln als ersten Step, um mir da Erfahrungen zu sammeln oder grundsätzlich überhaupt erstmal zu starten. Sich in dem Stadium überlegen, nochmal eine komplett neue Domain in irgendeiner Art und Weise zu bespielen, dann dauert es ja noch länger, bis ich erste Erfahrungen mit dieser Art von neuen Prozessen, neuen Inhalten, die ich publische, weil vorher waren es halt nur Shop-Kategorien. Das ist relativ automatisiert, wenn wir das einmal konfiguriert haben, sozusagen. Und dann hast du aber einen redaktionellen Prozess. Also es erhöht ja schon mal die Komplexität innerhalb deiner Organisation. Und sich den Prozess dann irgendwie auf eine neue Domain einspielen zu lassen, bin ich jetzt kein großer Fan von. Nee.
Wie macht ihr das bei About You? Habt ihr auch Content-Portale oder setzt ihr da auf eine mehrschichtige Strategie?
Wir setzen auf die Strategie der U-Boote. Nein, also in der Vergangenheit ist dann zumindest aus einer SEO-Sicht gar nicht so viel passiert. Es gibt nichts, was ich da vorzeigen wollen würde. Wir sind gerade dabei, in Kollaboration mit unserem Content-Team Dinge voranzubringen, aber das ist weder spruchreif noch nach vorne raus sichtbar. Von daher macht es keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Insights zu teilen. Genau, da muss man noch ein bisschen Geduld haben.
Ja, wir werden das beobachten und werden sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wie gesagt, ich muss es mir nochmal aufrufen. Ich habe es eben noch gesehen. Ich fand es total spannend, wie Thoman das gemacht hat. Ich hätte 30... 30 oder 33 Content-Portale gesehen und gefunden und die waren, du hast eben das Stichwort genannt, ähnlich dann wie so ein Affiliate aufgebaut, ne, rein auf Kontext aus und dann mit den Affiliate-Snippets quasi innerhalb des Contents dann bestückt. Und ich weiß, dass es gut funktioniert. Ich habe mir die Seite nochmal angeschaut. Auch von der Sichtbarkeit haben die extrem gute Sichtbarkeit. Jetzt weiß ich nicht, wie lange die jetzt da sind. Das sind ja auch unterschiedliche. Auch gar nicht so die generischen Domains. Also das geht schon, aber du hast gesagt, es dauert einfach. Ne? Und oft ist halt nicht die Zeit da, gerade im kleineren Unternehmen, da jetzt auch noch 2, 3, 4, wie auch immer, Content-Portale zu den Themen, die man vielleicht bespielt, aufzubauen, den Atem zu haben, Content zu produzieren und also von daher, ja, genau wie du gesagt hast, ist es vielleicht eher sinnvoller, das mal erst im eigenen Universum zu versuchen, bevor man das irgendwie so macht. Hast du konkrete Beispiele noch von kleinen Online-Shops, oder das ist dir besonders aufgefallen, dass die das gut machen? Gibt es da irgendwas, was du da mal teilen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Beispiel reishunger.de. Die quasi vielleicht einigen HörerInnen bekannt ist, zumindest die Marke Reishunger, denn die spielen im gesamten Segment Reis und Reiskochen eine sehr gewichtige Rolle, vor allen Dingen im SEO. Die haben es eigentlich geschafft über, ich glaube, initial waren sie auch mal bei Die Höhle der Löwen und danach das weiter voranzutreiben, das ganze Thema. Also angefangen bei, wie koche ich Reis am besten, welche Reissorten gibt es, Rezepte mit Reis, die bilden quasi sämtliche Aspekte dieses Themas in ihrem Content-Bereich ab. Und das ist auch das ausgewiesene Ziel gewesen. Ich glaube, der ehemalige CCO von Reishunger, Benjamin Uhlmann, hat das mal in einem anderen Podcast erzählt, wir wollen zu jeder relevanten Suchanfrage rund um das Thema Reis als Marke wahrgenommen werden. Also es war inkrementeller Bestandteil der Markenstrategie, das so zu exekutieren. Und es hat für das kleine Thema Reis sehr gut funktioniert. Und die haben halt Rezepte, Wissensbeiträge und sogar ja einen Produktvergleich auf der Seite, wo sie quasi ihre eigenen Produkte, also ihre eigenen Reiskocher-Varianten miteinander vergleichen sozusagen. Und alles funktioniert, was sie sich mal ausgedacht haben, dass das mal ranken soll, funktioniert sehr gut. Genau, man kann so mit, ich glaube, Sistrix hat es mal 300.000 monatliche Besucher laut Sistrix. Muss man ein bisschen vorsichtig sein in den Zahlen, aber irgendwo zwischen 150 und 300.000 monatliche Besucher werden es dann schon sein, die über diesen Kanal kommen, für ein Unternehmen, das eigentlich nur ein Produkt hat, nämlich Reiskocher in verschiedenen Ausprägungen, aber trotzdem, es gibt halt den Reiskocher und viel, viel mehr ist da nicht, außer natürlich, ja, den Reis kannst du auch noch kaufen.
Und Zubehör, glaube ich, kann man damit Leute auch kaufen.
Ne? Ja, genau, aber ja, sehr, sehr wenig, glaube ich.
Ja,
aber es ist halt kein großer Online-Shop, aber sie haben halt für sich gesagt, wir wollen das Thema Reis komplett für uns erschließen und das ist denen gelungen.
Mhm. Hast du konkretere Infos, wie die das genau gemacht haben, auch von der Content-Seite her?
Nee, vielmehr, also wie sie es prozessual gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Nee, was man so von außen noch sieht, ist, dass sie auch sehr stark auf Content-Portalen stattfinden, wenn es um das Thema Produktvergleich geht. Also selbst auf Marktplätzen haben die immer das Badge Bestseller für ihren Reiskocher, sei es auf otto.de, auf amazon.de, chip.de/Vergleich, Reiskocher finden die statt, entweder als Bestseller oder Testsieger etc. Da findet man, also keine Produktvergleichsliste findet ohne den Reiskocher von reishunger.de statt. Ja, und das ist schon beeindruckend. Das ist nicht Zufall, sondern das wird strategisch angegangen worden sein.
Ja, absolut. Weißt du, wie oft Reiskocher bei Google gesucht wird zufällig im Monat? Wird nicht so oft sein, oder?
Reiskocher, irgendwas in die... Lass mich ganz, ich hab's hier gar nicht. Nee, kann ich dir jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sagen.
Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, es ist so oft gesucht. Also, und trotzdem ist es ist die Sichtbarkeit so. Hast du noch ein Beispiel, wo wir gerade dabei sind, wo du sagst, das ist auch nochmal so ein guter Case, den man sich ja vielleicht auch nochmal anschauen kann?
30.000 laut Sistrix. Krass. Zum Thema Content, meinst du?
Mhm.
Im weitesten Sinne ja, aber die machen auch noch ein bisschen was anderes. Also es gibt die schöne Domain gartenhaus-gmbh.de und wie der wohlklingende Markenname verspricht, verkaufen die vor allen Dingen in ihrem Online-Shop Gartenhäuser und alles drumherum und machen das auch sehr erfolgreich in einem Segment, das ja durch die gesamten Baumarkt-Shops eigentlich ja mehr oder weniger dominiert werden sollte. Und ich hatte mir das seinerzeit mal im Vergleich zu Obi angeguckt und das Keyword-Set für alles mit Gartenhaus verglichen. Und da kann man schon feststellen, dass die Gartenhaus GmbH erfolgreicher ist in dem Bereich als ein Obi.de. Und das schaffen die eben sowohl im informationalen Keyword-Raum, weil sie eben auch ein Editorial haben, wo sie erklären, alles rund um das Thema Gartenhaus, also wie finde ich das richtige Abmaße nehmen, vielleicht auch selber aufbauen etc. Und vor allen Dingen aber auch innerhalb des Online-Shops haben sie eine sehr schöne UX, wie ich finde, haben ihr Inventar sehr stark segmentiert. Das schafft nicht mal ein Obi so stark runterzugehen. Da sieht man dann, wo quasi bei großen Online-Shops die Herausforderung besteht, quasi diese ganz starke Segmentierung, spezifische URLs anzubieten. Das musst du ja nicht nur bei Obi im Gartenhausbereich machen, sondern in allen anderen Hauptkategorien auch. Das ist viel Arbeit. Dann fällt es vielleicht mal hinten runter in der Priorisierung. In diese Lücke stoßen dann Spezialshops für die Gartenhaus GmbH, genau. Und die Inhalte auf den Kategorieseiten finde ich auch sehr ansprechend hilfreich, weil sie eben nicht so ein generisches Blabla anbieten, sondern tatsächlich, okay, was sind wichtige Punkte, die ich vor dem Kauf eines Gartenhauses mir überlegen muss, damit das hinten raus kein Reinfall wird sozusagen. Also, dass ich meine Kaufreise auch in dem Shop nicht abbreche, weil eine Frage, die ich habe, mir nicht beantwortet wird. Und das zusammen macht die meiner Meinung nach so erfolgreich.
Ja, sehr schön. Ja, schönes Beispiel. Wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, ist Content schon King. Neben den natürlichen, ich sag mal, Hausaufgaben, die man natürlich auch machen sollte, gibt es auch technische Dinge, die man natürlich beachten sollte. Aber ich glaube, gerade so die Herausforderung für kleine Online-Shops, um auch so ein bisschen Fokus zu kriegen oder auch in den Fokus zu kommen, ist in der Tat wirklich, sich zu differenzieren, mehrgleisig zu fahren. Klar wird nicht nur jeder Online-Shop SEO machen, sondern auch noch ein paar andere Marketingkanäle im besten Fall aktiviert haben und auch gerade die Kombination ist auch sinnvoll. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, sich, wie wir gesagt haben, über diese gesamte Journey halt klar zu sein, wie tickt mein Kunde beziehungsweise mein potenzieller Kunde, was sind Wünsche, was sind Erwartungen. Da gibt Google mir ja auch sehr viel Hilfestellung. Ich sage ja nicht umsonst, dass Google so die beste Marfo ist, um zu gucken, was ist die Erwartungshaltung, was sind die Wünsche der Zielgruppe, welche Art von Inhalt ist gefragt, welche Content-Formate und so weiter und so fort. Also da kann man schon, wenn man die Hausaufgaben macht, als kleiner Shop punkten. Und wir haben ein gutes Beispiel auch bei uns im Kundenkreis. Die haben gar nicht so viele Ressourcen und können auch nicht jede Woche einen Inhalt veröffentlichen. Aber die sind schon seit 7 Jahren jetzt bei uns und von Anfang an und haben, ich weiß noch, als sie anfingen, so gut wie keine Sichtbarkeit gehabt. Und aber durch die kontinuierliche Veröffentlichung, ich glaube alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen machen sie es auch nur, hat man es in 7 Jahren dann geschafft, für die relevanten Keywords eben Sichtbarkeit aufzubauen mit den entsprechenden strukturellen Maßnahmen und guten Inhalten, ist, glaube ich, ein Beispiel, weil ich auch immer wieder höre, ja, wir haben keine Ressourcen, also man muss den Atem haben, logischerweise, man muss das Bewusstsein haben, dass es vielleicht dann nicht von heute auf morgen beziehungsweise in den nächsten 6 oder 12 Monaten geht, sondern es kann auch manchmal länger dauern, aber wenn ich ein nachhaltiges Online-Business aufbauen will, kann das ja auch eine Strategie sein, also es geht, und das wollte ich eigentlich damit sagen, eigentlich in jeder Größenordnung. Ne? Und ich kann es an meine Ressourcen ja auch anpassen. Und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst, oder?
Ich glaube, wenn es um Inhalte geht, es schwingt ganz oft mit, ich muss regelmäßig ganz viel veröffentlichen. Und gerade das Beispiel, was du skizziert hast, ist ja das genaue Gegenteil. Vielleicht Regelmäßigkeit und Kontinuität als langer Atem zusammengefasst, aber das ist auch zum Beispiel im Sport so, ja. Regelmäßig dranbleiben schlägt wie einmal Initiative nach der Weihnachtszeit. Genau, sehe ich ganz genauso. Also ihr braucht nicht regelmäßig 10 Blogartikel veröffentlichen. Das ist keine Strategie, die dann zum Erfolg führt. Dann lieber konzentriert die Inhalte erstellen, wo er sagt, okay, die sind einen Schritt vor der Kaufentscheidung und dazu möchte ich erstmal gefunden werden. Und wenn das ein halbes Jahr, ein Jahr dauert, dann ist es halt so, aber dann ist die Limitierung halt eure Kapazität in dem Bereich. Und dann ist das doch völlig in Ordnung. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich auch über die Google I.O. sprechen, beziehungsweise Google hat ja die Search Generative Experience vorgestellt, die neue Google-Suche. Wie ist dein Eindruck? KI jetzt integriert, ich glaube, relativ schlau gemacht, nachdem man am Anfang, ich hätte bald gesagt, die Vermutung hatte, dass Google völlig überrollt wurde mit ChatGPT und da irgendwas rausgehauen hat an Informationen und ich weiß nicht, an irgendwelchen Handlungsaktionen und die eine oder andere Präsentation ja auch schiefgelaufen ist und ich weiß nicht was, hat man sich so zumindest meinen Eindruck besonnen und ist in eine Richtung jetzt gegangen, von der man glauben kann, dass das ein Weg sein kann. Weiß ich, wie ist deine Meinung zu der neuen Google-Suche oder was bisher bekannt ist?
Da werden jetzt wahrscheinlich einige Bekannte, die das vielleicht hören, lachen, weil ich mich selber nicht als Innovator und Glaskugel-SEO fühle. Also ich bin schlecht in sowas, das vorauszusehen. Was ich aufgrund der Informationen, die ich bis jetzt gesehen habe, für ein Gefühl habe, ist eher so ein bisschen Aktionismus. Und es fühlt sich auch sehr anorganisch an, wie dieses Element, das als SGE irgendwie beschrieben wird, über den normalen Suchergebnissen reingeklatscht wurde. Fühlt sich irgendwie noch nicht so an, wie AI sein sollte. Aber sie müssen natürlich auch im Sinne des Shareholder-Values aktiv werden, glaube ich. Was ist meine Meinung dazu? Man kann sehr schwer sagen, ist das jetzt das, was in kurzer, mittelfristiger Zeit genauso ausgerollt wird und was hat das dann für Konsequenzen für mich und mein Business, für das ich verantwortlich bin? Das ist sehr schwer zu sagen zum heutigen Zeitpunkt. Hm. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich keine Antwort gerade.
Ja, haben wir, glaube ich, alle nicht. Glaskugeln ist aber was ich mir vorstellen könnte, dass so das Thema strukturierte Daten, ich weiß nicht, inwieweit das dann vielleicht in die KI mit übergibt, dass sowas noch wichtiger wird, dass vielleicht auch nochmal das Thema Brand, weil wir ja wissen, ne, auch aufgrund der Sprachmodelle sind vielleicht größere, also um E-Commerce jetzt zu bleiben, größere Shops eher bevorzugt auch in diesen Ergebnissen drin, ne, die KI mir dann aus. Also das Thema Markenaufbau, das Thema strukturierte Daten, vielleicht noch mehr Hinweise auch an Google zu übergeben. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das noch relevanter wird, als es das heute schon ist. Auch das ist ja schon ein Thema. Aber ich glaube, das kann durchaus nochmal eine andere Gewichtung nehmen, oder?
Ja, absolut. Wobei man auch sagen muss, dass sie ja anscheinend auch in der Lage sind, ohne strukturierte Daten zu Produkten zum Beispiel strukturiert auszugeben, weil das wahrscheinlich auch gelernt ist sozusagen. Ne? Also da haben vielleicht sehr, sehr viele Online-Shops schon Vorarbeit geleistet in der Vergangenheit, sodass basierend auf diesen Daten es möglich ist, rauszulesen, dass der Produkttitel, das ist dann ein USP etc. Das wird ja auch schon ohne das auf der Seite, zu der das Produkt gehört, was da angezeigt wird, überhaupt strukturierte Daten vorhanden sind. Dann gab es ja auch schon Beispiele. Aber ja, sehe ich auch so.
Gibt es denn, also jetzt ist ja auch mal spannend zu sehen, wie ihr damit umgeht. Also Wie geht ihr da um, mit um? Also könnt ihr schon was vorbereiten? Versucht ihr jetzt zu analysieren, wie sich das vielleicht in den USA und Co. schon verändert, um Rückschlüsse zu ziehen, um nicht zu spät zu sein oder vielleicht später dran zu sein als der Wettbewerb, um dann vielleicht auch noch irgendwelche, ich sage jetzt mal, organisch Sichtbarkeit einzubüßen, Traffic einzubüßen? Oder ist das noch zu früh und ihr wartet da auch noch ab? Weil wir kennen ja auch genug Beispiele, wo Google nochmal zurückgerudert ist oder Produkte oder Features implementiert hat, die dann 3 Monate entweder nochmal komplett verändert wurden oder wieder zurückgezogen wurden. Ich erinnere mich nur an die Meta-Description von 2 Zeilen auf 4 Zeilen, halbes Jahr. Jeder hat die Description, ich hoffe nicht, aber so als ABM-Maßnahme auf 4 Zeilen verändert und Google hat es dann irgendwann wieder rückgängig gemacht. Wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Alles, was wir, also es gab gestern oder vorgestern dazu auch ein Posting von Aleda auf LinkedIn und da hatte ich dazu geschrieben, dass ich muss natürlich in gewisser Weise das reporten, dass da etwas passiert. Nur es ist natürlich schwierig, nur das Problem zu skizzieren, weil die nächste Frage dann sein wird, wie begegnen wir dem, ähnlich wie du es jetzt gerade fragst. Und ohne ein klaren Streif am Horizont wird es schwierig, Investmententscheidungen zu treffen. Also basierend auf einer sehr hohen Unsicherheit, ohne zu wissen, was die Ursachen sind, damit man da reinkommt sozusagen. Dann quasi eine Antwort oder eine Lösung zu präsentieren, ist sehr herausfordernd. Und da vertraue ich einfach auf unsere Schnelligkeit in der Anpassung auf Veränderung. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich zu früh, um tatsächlich konkrete Maßnahmen vielleicht nicht abzuleiten, aber schon in die Umsetzung zu gehen oder so. Ich besitze das Selbstvertrauen, dass wir in der Lage sein werden, uns anzupassen, sobald es etwas Konkretes gibt, ja.
Ja, ich glaube auch, Google hat ja auch gesagt, also die Basis wird sich ja nicht verändern. Ne? Es gibt vielleicht noch mal so ein paar Verschiebungen, was Schwerpunkte angeht. Also es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie komplett alles irgendwie neu denken muss, sondern ich glaube, die Basics, die bleiben, die muss man weiterhin beachten. Ich finde es halt spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich sage mal, Daten mit KI auch nochmal zu kombinieren, was Google ja extrem gut kann, anders als OpenAI beispielsweise, weil viel mehr Daten zur Verfügung. Wenn ich alleine schon bei euch ans Merchant Center denke, wo ihr Produktdaten habt, die zu kombinieren vielleicht mit AI und da vielleicht nochmal andere qualitative Suchergebnisse rauszubekommen, das vielleicht auch in Anlehnung an den Algorithmus, wie der sich vielleicht verändern kann, wenn ich eben weiter oder wenn Google weitere Daten quasi an die KI oder anderen übergeben kann. Das ist spannend, aber ich glaube noch so weit weg, dass wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Da bin ich völlig bei dir. Und diesen Aktionismus, den auch einige schon, ich habe es irgendwo schon mal irgendwo auf LinkedIn und Co. gesehen, wir bereiten uns jetzt vor, wir machen noch bessere strukturierte Daten, wir sind noch intensiver an den Themen dran. Also ich glaube, das sollte man schon machen, also strukturierte Daten, wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man die setzen. Das gehört für mich zu den Basics und da muss ich jetzt nicht noch mehr machen. Ich habe da ein Posting heute oder gestern war es, glaube ich, gelesen, also habe ich mich gefragt, was ist da jetzt anders dran? So, und ich glaube, vieles bleibt, es wird sich vielleicht hier und da ein bisschen schwerpunktmäßig verschieben und abzuwarten bleibt, wie gut oder schlecht das Thema KI quasi in die Suche integriert wird und auch wie gut es angenommen wird. Und dann ist eine spannende Frage, wie viel, da Google ja jetzt schon als Antwortmaschine quasi gilt, wie viel Traffic büße ich vielleicht noch ein? Und wenn ja, ist es der Traffic, den ich sowieso nicht wollte und der qualitative bleibt? Also es sind so viele Fragestellungen, die wir heute noch gar nicht beantworten können, aber die natürlich spannend sind zu sehen, wie sich das entwickeln wird.
Vielleicht führt es auch dazu, dass das quasi wie gesucht wird, über einen langen Zeitraum sich ändert, aber dadurch halt viel mehr Suchen ausgeführt werden. Oder die Suche noch durch andere Use Cases quasi davon profitiert. Kann alles möglich sein, kann in alle Richtungen gehen, ja.
Ja, absolut. Auch wie sich informative oder informationelle Suchen verändern versus transaktional, ne, ist ja auch ein Thema. Sind die Ergebnisse besser oder sind die Ergebnisse, und da hat Google, glaube ich, schon nochmal eine andere Herangehensweise oder eine andere Vorstellung, vielleicht was OpenAI angeht, wie gut ist die Qualität und wird in manchen Suchen oder Suchtypen vielleicht die KI gar nicht mehr eingespielt oder vielleicht gar nicht mehr so prominent, wie es jetzt mal angekündigt wurde, oberhalb. Ich glaube, das sind Fragen, die können wir gar nicht beantworten und das wird einfach spannend sein, zu dem genau, was du gesagt hast. Es gilt dann darauf zu reagieren, möglichst schnell und alles andere ist, glaube ich, so ein bisschen natürlich noch Glaskugel lesen. Aber es ist ja spannend, weil es gibt schon die eine oder andere Option, die ich mir vorstellen kann, die ja die Suche durchaus nochmal verändern kann. Und vor allen Dingen das, was der Nachteil von OpenAI, ChatGPT und wie auch immer ist, es ist halt nur ein Blickwinkel, ne? Und manche oder URLs oder verschiedene URLs bieten dir einfach diverse Blickwinkelperspektiven und die brauche ich für bestimmte Themen und deswegen ist diese Kombination vielleicht ganz gut, aber vielleicht ist es auch ein Hype in Anführungszeichen, wenn man von Hype überhaupt sprechen kann, der sich auch relativ schnell relativieren wird. Ne?
Davon, also dass das Interesse über das Thema abnimmt oder dass das relevant bleibt, das ist mir auch, also davon bin ich überzeugt, deswegen tue ich es auch nicht ab. Ich bin nur etwas konservativer, wenn es darum geht, Ressourcen draufzuschmeißen, auf Sachen zu reagieren, die noch gar nicht klar sind. Das ist das Einzige, was ich noch. Also es erinnert so ein bisschen, zumindest mich, an meine Anfangszeit im SEO, weil da habe ich auch alle Inhalte konsumiert sozusagen. Und das findet gerade für dieses Thema AI und wieder von SEOs statt. Eigentlich sollte das ja noch viel mehr alle Marketer, Digital-Marketer interessieren. Vielleicht ist es auch nur meine Bubble, weshalb ich das mehr von SEO-Seite mitkriege, aber vielleicht sind wir auch ein bisschen affiner für solche Themen, uns da schneller reinzuarbeiten, intrinsisch motiviert insgesamt als Industriezweig sozusagen. Und das ist ganz spannend zu beobachten.
Ja, absolut. Ich fand ganz, 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 ganz spannend. Wir haben gestern einen neuen Praktikanten bei uns bekommen, der hat Japanologie studiert. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er denn schon mal was von ChatGPT und Co. gehört hätte. Und ich war, wie muss ich sagen, ich war froh. Nein, er hat das noch nicht gehört. Das war nochmal so ein Beispiel, dass es schon sehr in unserer Bubble ist und ich glaube noch gar nicht so tief drin ist. Und als ich ihm das dann gezeigt habe, der hat die Augen nicht mehr zubekommen und meinte, ist das krass, das funktioniert schon. Also ich glaube, genau wie du gesagt hast, da ist vieles auch noch so in unserer Bubble und der erweiterten Bubble vielleicht. Und warten wir mal ab, wie sich das Thema verändert. Stefan, ich danke dir sehr mal für deine Perspektive, für deine Tipps und wie du oder was du für Tipps für kleinere Online-Shops hast, was, glaube ich, immer wieder, ja, es ist ja nichts Neues, ne? Es ist, dass man in Themenwelten denken sollte, dass man in oder in Themenclustern, wie man es immer nennt, dass Content relevant ist, interne Verlinkungen, haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist selbstredend, ne? Wenn ich Inhalte baue, dass ich auch auf die internen Links achte und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, auch als kleiner Online-Shop gegen die Großen anzukommen, wenn ich mit der richtigen Strategie rangehe und wenn ich den richtigen Atem habe. Und ich glaube, das war nochmal so wichtig und hat es auch ein paar schöne Beispiele genannt, die man sich auch mal anschauen konnte, weil ich glaube, ich finde es immer wichtig, sich inspirieren zu lassen. Das muss man nicht eins zu eins umsetzen, aber wenn ich von jedem Shop mir was mitnehme für meinen Shop, für meine Zielgruppe, für meine Art, wie ich vielleicht Content produzieren sollte oder muss, dann hat man, glaube ich, schon mal vieles richtig gemacht. Wenn die Strategie dann da ist mit dem entsprechenden langen Atem, wie ich immer sage, egal welche Budgets da sind, und da war mein Beispiel eben, egal wie viel ich publiziere, und du gesagt hast, man muss nicht 10 Artikel pro Woche publizieren, sondern lieber einen guten oder zwei gute und davon den absoluten Fokus auf die Inhalte legen, um Mehrwert, um bessere Inhalte zu liefern als der Wettbewerb, wie ich immer sage, dann ist das mehr wert, als wenn ich 10 Inhalte oder Beiträge raushaue, die vielleicht nur minderer Content sind, wie Google das immer so schön sagt. Also von daher danke ich dir sehr für deine Perspektive, für deine Zeit. Und du hast noch eine Ergänzung? Gerne.
Ja, ich wollte nur als kleines Gimmick, unsere Unterhaltung basiert ja auf einer Präsentation, die wird es im Nachgang wahrscheinlich dann auch in den Shownotes verlinkt geben, die werde ich dann mal veröffentlichen, ist an der Zeit, die Inhalte vielleicht auch mal rauszuhauen. Da gibt es noch ein bisschen mehr Inspiration und falls es da Fragen gibt, gerne bei mir auf LinkedIn vorbeischauen, ich veröffentliche ja regelmäßig auch dort Inhalte, Inhaltssnippets zu diesen E-Commerce-SEO-Themen. Ansonsten arbeite ich auch noch als Freelancer, aber das nur nebenbei.
Ja, sehr cool. Super, vielen Dank.
Exklusiv hier veröffentlicht sozusagen.
Ja, super, das machen wir. Hauen wir in die Shownotes rein und solltet ihr euch anschauen, da gibt es auch viele, viele tolle Beispiele, über die wir natürlich nicht reden konnten, alle in der Tiefe, aber ich glaube, das ist das, was ich meinte, ne? Da ist viel Inspiration drin und gerade du hast ja auch dann in deinem Vortrag, wo es ja auch basiert, ja, viele verschiedene Beispiele und ich glaube, das ist so genau das, wir sprechen jetzt gerade immer wieder von KI und Inhalten und Themen, dass man sich inspirieren lassen soll, ne? von der KI. Welche Themen könnten relevant sein für mich? Welche Perspektive habe ich vielleicht nicht eingenommen? Und wenn man die verschiedenen Perspektiven kreuzt, kombiniert und daraus so sich das Beste für sich rauszieht, dann ist das, glaube ich, viel wert. Sehr cool. Ich danke dir sehr. Bleibt alle gesund und ja, bis demnächst. Danke.
SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.